Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus London zugeschaltet ist Herr Jakob von Uexküll. Herr Jakob von Uexküll ist bekannt als Initiator des alternativen Friedensnobel, des alternativen Nobelpreises oder wie er korrekt heißt, der Right Livelihood Award und auch Initiator des World Future Councils. Herr Jakob Uexküll, herzlichen Dank, dass Sie zu uns zur Sendung gekommen sind.
Ja, gerne.
Ich würde Sie gern fragen, der alternative Nobelpreis, wenn ich den so nennen darf, es ist ja nicht der offizielle Name, ist ein Preis, den Sie vor einigen Jahren schon gestartet haben, als auch eine Alternative der üblichen Nobelpreisverleihungen. Und das ist eine Initiative, die ja auch medial mittlerweile immer wieder eine große Öffentlichkeit gefunden hat. Können Sie mir sagen, wie kam es zu diesem Preis? Was war die Idee dahinter? Was ist sozusagen die Vision dieses alternativen Nobelpreises, den Sie hier gestartet haben?
Ja, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo wir immer diskutierten, was in der Welt so vor sich geht. Und mich haben immer nicht nur Probleme interessiert, sondern auch vor allen Dingen auch Lösungen und wieso wir mit Problemen leben, die wir eigentlich lösen können. Und wenn man dann also anfängt nachzuforschen, merkt man ja, dass es für viele große Herausforderungen Lösungen gibt, aber die werden irgendwie nicht ernst genommen. Und wie wird man denn ernst genommen? Also wenn man dann einen Nobelpreis bekommt, dann wird man plötzlich ernst genommen. Das ist ja nur immer der bekannteste weltweite Preis, weil er eben der erste internationale Preis war in einer Zeit, die damals noch sehr national dachte. Und da habe ich ja dann der Nobelstiftung geschrieben und gesagt, die Zeiten haben sich gewandelt seit der Zeit Alfred Nobels. Die ökologische Frage, die ja nun eine Überlebensfrage ist für uns alle, denn ohne eine gesunde natürliche Umwelt gibt es keine menschliche Entwicklung, da gibt es gar nichts, dann gibt es letztendlich kein Leben mehr auf dem Planeten. Und dieses Thema sollten Sie doch einen Nobelpreis einführen, doch einen für menschliche Entwicklung, habe ich auch vorgeschlagen, also wo auch die Belange des globalen Südens, der sogenannten Dritten Welt, mehr berücksichtigt werden, als das bei den bisherigen Nobelpreisen der Fall ist. Besonders hat man ja einen neuen Nobelpreis eingeführt, der nicht von Nobel selbst stammte, nämlich den für Ökonomie, für Wirtschaftswissenschaften. Das fand ich ja nun etwas sehr einseitig. Und ich hatte dann auch angeboten, mit einer größeren Spende, ich habe natürlich nicht das Geld, einen Nobelpreis zu finanzieren, aber wenigstens von meinem Verkauf, von meinem Business damals beizutragen, damit sie diesen Vorschlag auch etwas ernster diskutierten. Und sie haben den Vorschlag auch ernst diskutiert und haben aber dann gesagt, nein, wir wollen, haben beschlossen, keine neuen Nobelpreise jetzt einzuführen. Und da hatte ich dann inzwischen mit so vielen Menschen darüber gesprochen, die fanden die Idee so toll, dass die haben mich dann angeregt, das selbst zu machen, natürlich im kleineren Umfang als der Nobelpreis. Und ich habe sie dann 5 Jahre selbst gemacht und selbst finanziert. Und dann zum Glück bekamen wir eine größere Spende von einer Deutschen. Das ist interessant, dass für diese Arbeit über die Jahre hinweg, obwohl der Preis in Schweden verliehen wird, sind die allermeisten Spender, sind Spenderinnen aus dem deutschsprachigen Raum, das heißt aus Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz, also fast 80%. Und gleichzeitig bekamen wir eben dann die Einladung, also nach 5 Jahren den Preis im schwedischen Parlament zu verleihen, weil eine Abgeordnete dort ihre Kollegen und Kolleginnen überzeugt hatten, dass das so wichtig ist, dass eben, es ist kein Anti-Nobelpreis, es ist eben so eine Ergänzung zum Nobelpreis, der ihn auch aktualisiert, nicht? Weil eben viele von diesen Problemen ja damals noch nicht existierten. Und da habe ich das dann so aufgebaut, durch meine Kontakte an internationale Jury zusammengestellt. Und wir haben dann eine sehr demokratische Struktur, wo jeder jeden vorschlagen kann für den Preis. Also das ist nicht nur wieder der Nobelpreis, und dass nur eine sehr kleine Gruppe von Personen überhaupt Kandidaten vorschlagen können, sondern bei uns kann jeder jeden vorschlagen. Und so haben wir dann eigentlich so den Finger am Puls der Welt. Der Preis begann eben als Ökologiepreis, als Preis für menschliche Entwicklung. Aber wenn es irgendein wichtiges Problem gibt, eine wichtige Herausforderung, ein wichtiges Thema in der Welt, wo viele Menschen sagen, also da gibt es doch auch mutige Lösungen, die sollten doch auch mal unterstützt werden. Da gibt es Personen, da gibt es Organisationen, dann schlagen sie denen einfach vor. Also da gibt es keine Begrenzung. Und so haben wir dann auch gemerkt, dass es auch auf dem Gebiete, wo es sogar einen Nobelpreis schon gibt, wie Medizin und auch Physik, dass auch dort wichtige Arbeit nicht honoriert wurde. Zum Beispiel hat kein Physik-Nobelpreisträger, kein Nobelpreis für Physik ist hier auf dem Gebiet der Solar für Sieg vergeben worden. Und so haben wir dann den erfolgreichsten, brillantesten Solarphysiker, der Solarenergiephysiker, der sich als Photovoltaikforscher dann prämiert, mhm, zum Beispiel. Das heißt also, es ist wirklich, die Jury ist da sehr offen und es geht uns wirklich um wichtige, beispielhafte, also exemplarische Lösungen für die größten Herausforderungen, von denen wir stehen. Also es geht uns darum, nicht Theorien zu unterstützen, sondern praktische Arbeit. Und auf dem Niveau, wo diese praktische Arbeit schon Erfolge zeigt und wo sie mit dem Preis, mit dem Bekanntheitsgrad, den der Preis ja nun bringt, immer mehr und mit der finanziellen Unterstützung und mit der fortlaufenden Unterstützung, die wir den Preisträgern bieten, die treffen sich alle paar Jahre und so weiter und so fort. Es gibt dann ein Wright Lablet College, das auch in mehreren Ländern beheimatet ist, auch an der Universität Bonn, wo dann auch junge Menschen die Arbeit der Preisträger studieren können und auf diesem Gebiet forschen können.
Jetzt haben Sie betont, dass Ihnen die Praxis hier wichtig ist. Wenn ich ganz kurz auch in die Liste gehe, der alternativen Nobelpreisträger, wenn ich das weiter so nennen darf, von diesem Jahr, da hat die Sheila Watt-Cloutier, wenn ich den Namen richtig ausspreche, den Preis gewonnen für den lebenslangen Einsatz der Rechte der Inuit und Erhalt der Lebensgrundlage. Ist es, dass Sie hier wirklich auch Menschen suchen, die in ihren jeweiligen Lebensfeldern einfach praktische, ja, welche Art von Arbeit eigentlich leisten? Wie würden Sie das Kriterium sehen? Was ist auszeichnungswürdig für den Rat?
Ja, also eben praktische Arbeit, die also exemplarisch ist, die kopiert werden kann, wo also auch das ganze Leben des Preisträgers dann im Einsatz ist. Es ist also nicht nur Theorie. Und es geht aber also durchaus auch um geistige Werte. Also Sir George Trevelyan war ja einer der ersten Preisträger, also der Erzieher des, also die Adult Spiritual Education, also das Erziehung des erwachsenen Geistes, wie er das nannte. Also sie haben ein sehr weites Spektrum eben von Personen, die auch traditionelles Wissen zu bewahren versuchen, auch Kulturpersönlichkeiten. Wenn Sie jetzt über die ganzen Jahre hinweg sich die Menschen ansehen, werden Sie natürlich sehen, dass also wohl die allermeisten auf dem Gebiet der Ökologie, was ja auch ein weites Gebiet, prämiert wurden, aber eben auch Frieden, Menschenrechte, Erziehung, Kultur, sind auch alle Gebiete, die vertreten sind.
Sind Sie eigentlich mit der Wirkung dieses Preises zufrieden? Haben Sie das Gefühl, hier entsteht etwas, was eine gesellschaftlich, vielleicht sogar eine globale Kraft, auch wenn auch vielleicht in bescheidenem Maße, entwickelt? Haben Sie diese Entwicklung, so wie sie sich dargestellt hat, überhaupt vorweggenommen, oder ist das etwas, wo Sie gesagt haben, nee, das hat mich eigentlich total überrascht?
Ja und nein. Also ich bin positiv überrascht über die Publizität, die Wirkung, dass dieser Preis so ernst genommen wird. Man liest ja dann auch manchmal Kommentare, Leitartikel. Man hört von Personen, dass also dieser Preis heute relevanter ist und wichtiger ist als der Nobelpreis für viele Menschen. Das ist natürlich schon erfreulich. Aber das Enttäuschende ist natürlich, dass sich trotzdem in diesen ganzen Jahren so wenig geändert hat, dass also so wenig von diesen Modellen, die Preisträger präsentieren, wirklich sich verbreitet haben, dass also die institutionellen Barrikaden, die Macht der Besitzstandware noch immer so groß ist, dass da ein Durchbruch praktisch sehr, sehr schwierig ist. Und deswegen habe ich dann auch vor einigen Jahren, also jetzt vor ungefähr 10 Jahren, hatte ich die Idee für diesen Weltzukunftsrat, wo es hier eben darum geht, um Best Policies, also gute Gesetze, wichtige Regeln und gesetzliche Lösungen. Das heißt also, der Preis ist für sogenannte Best Practices, was also Einzelne, was Organisationen erreichen können. Aber letztendlich, um wirklich rechtzeitig zum Durchbruch zu kommen, müssen diese Lösungen auch gesetzlich verankert werden. Und das sind deswegen eben diese Neuorganisationen, wo auch natürlich eine Reihe von alternativen Nobelpreisträgern sind ja dann auch Mitglied geworden im Weltzukunftsrat.
Wenn wir vielleicht direkt auf den Weltzukunftsrat, den World Future Council, eingehen, war das, wenn ich Sie richtig jetzt verstehe, wirklich der Versuch, hier jetzt von der vom Feld der praktischen Anwendungen und der Menschen, die hier einfach Initiativen setzen, zu einem Feld zu gehen, wo man zukünftiges Regelwerk entwickeln kann. Ist das, habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, also zukunftsfähiges Regelwerk kann man sagen, also Future Justice, also eine Gesetzgebung und Regeln, die auch also zukunftsgerecht sind. Also es ging ja wirklich darum jetzt, also die Organisation hat, muss ich sagen, sind so zwei Standbeine. Das eine ist eben also so Stimme zukünftiger Generationen zu sein. Also wir haben ja eine Situation heute, wo die Interessen zukünftiger Generationen, und das beginnt ja mit unseren Kindern, praktisch keine Stimme haben, obwohl wir mit unserem Handeln sie, ihre Interessen, ihr Leben, ihre Überlebensmöglichkeiten sogar mehr beeinflussen, als das je vorher in der Geschichte möglich war. Und da ist natürlich also erstaunlich schockierend, dass unsere Vorfahren in vielen Teilen der Welt, die hatten solche Institutionen, die hießen zum Beispiel im vorkolonialen Indien, hießen sie Seher in die Zukunft. Und die hatten also die Aufgabe, die tagespolitischen Beschlüsse, muss man sagen, die damals gefasst wurden, zu überprüfen, ob die auch also zukunftsfähig waren oder ob die zukunftsbedrohend waren. Und bei den amerikanischen Ureinwohnern in Nordamerika gab es ja sogar dieses Prinzip der siebten Generation, also alle Beschlüsse mussten daraufhin überprüft werden, wie die Auswirkungen waren auf die siebte nachkommende Generation. Und heute tun wir das überhaupt nicht, sondern wir schaffen uns etwas Bequemlichkeit mit Atomstrom und schaffen also giftige Abfälle, die also strahlend für die Zehntausende von Jahren noch also giftig sein werden. Also sowas hätten unsere Vorfahren natürlich nie gemacht. Das wäre denen nicht in den Sinn gekommen, weil sie eben Zukunftsverantwortung hatten. Und der World Future Council erinnert uns an diese Zukunftsverantwortung. Und gleichzeitig wollte ich nicht eine weitere Organisation machen, die also nur schöne Erklärungen abgibt. Deswegen habe ich gesagt, so, und dann, was ist die praktische Auswirkung von Zukunftsverantwortung? Das ist, dass man eben auch dafür sorgt, dass Gesetze, Regeln, Institutionen, dass die Zukunftsverantwortung dort verankert ist. Zum Beispiel gibt es ja ein Beispiel, was einige Länder angefangen haben, einige ganz wenige Länder, die haben so einen parlamentarischen Ombudsmann, so einen Vertreter zukünftiger Generationen, der aufpasst, dass die Gesetze, die erlassen werden, nicht zukunftsbedrohend sind. Das haben sie in Ungarn, die jetzige Regierung hat das wieder abgeschwächt, diese Stelle. Aber es gibt es hier noch, jetzt hat Wales hat gerade eine sehr gute solches Gesetz erlassen mit unserer Unterstützung. Und da arbeiten wir auch auf EU oder auf UN-Ebene, dass es da so einen hohen Kommissar für zukünftige Generationen gibt, damit deren Interessen nicht mehr negligiert werden, nicht mehr ignoriert werden, wenn wir hier Beschlüsse fassen, die uns nützen.
Da die Hörer wahrscheinlich den Weltzukunftsrat jetzt nicht so genau kennen, können Sie ein bisschen sagen, wie er sich zusammensetzt, auch aus welchen Kriterien er sich zusammensetzt, und Sie haben jetzt so ein paar Verbindungspunkte zu nationalen Parlamenten oder Gesetzgebern gemacht, wie die Aktivitäten dieses Weltzukunftsrats jetzt real aussehen.
Ja, also der Weltzukunftsrat ist eine deutsche Stiftung, die in Hamburg ihr Hauptbüro hat, wurde damals durch den damaligen ersten Bürgermeister Olaf von Beust und einigen Hamburger Geschäftsleuten wurde er 2007 ins Leben gerufen. Wir haben dann Tausende von Organisationen und Personen angeschrieben und um Vorschläge gebeten, wer in so einem Rat Mitglied sein sollte, und haben dann aus den vielen Hunderten von Vorschlägen, die wir bekamen, haben wir dann so 50 Personen ausgewählt. Also das ist ein internationaler Rat mit Vertretern aller Kontinente, aller Generationen, aller gesellschaftlichen Bereiche. Da sind Personen dabei aus der Zivilgesellschaft, aber eben auch aus der Politik, aus der Geschäftswelt, aus der Wissenschaft, aus der Kultur. Und die treffen sich einmal im Jahr und beschließen dann ein Arbeitsprogramm. Und das wird dann von dem Team, von den Mitarbeitern umgesetzt. Und da geht es eben hauptsächlich darum, dass wir gute Gesetze identifizieren, die es schon irgendwo gibt, und helfen, diese Gesetze in andere Länder zu verbreiten. Da muss man natürlich die entsprechend anpassen. Man kann nicht ein brasilianisches Gesetz einfach nach Namibia in Afrika bringen. Da gibt es ein Nahrungssicherungsgesetz in einer brasilianischen Region. Das hat die Kindersterblichkeit um 60% reduziert. Und dieses Gesetz bringen wir jetzt nach Namibia. Das muss natürlich angepasst werden. Das heißt praktisch, Brasilianer, die das Gesetz entworfen haben, kommen nach Namibia, beraten dort die Bürgermeister. Die Bürgermeister aus Namibia fliegen nach Brasilien, nach Belo Horizonte, um zu sehen, wie dieses Gesetz funktioniert. Wir haben auch das deutsche Energieeinspeisgesetz, was also weltweit das beste, das schnellste Gesetz ist, um die um erneuerbare Energien zu verbreiten, um die, also rein quantitativ, also ist das ja ganz erfolgreich. Wir hatten damals gesehen, dass Großbritannien, obwohl es eine Insel ist, viel, viel weniger Windenergiekapazität installiert hatte als Deutschland, und weil die eben ein schlechtes Gesetz hatten. Und da haben wir dann mit Parlamentariern in Großbritannien gearbeitet, und innerhalb eines Jahres ist es uns gelungen, dieses Gesetz dort zu verändern, zu verbessern, also auf der Basis von dem Energieeinspeisgesetz in Deutschland. Dasselbe haben wir in Japan gemacht, in Südafrika, in der chinesischen Provinz Taiwan und so weiter.
Wenn ich mir so das Tätigkeitsfeld des Weltzukunftsrates anschaue, dann haben Sie ja hier ein ziemlich breites Feld vom Netzwerk für Afrikanische Allianz für erneuerbare Energie, Allianz für erneuerbare Energien in den USA, Expertenkommission Städte und Klimawandel, Meteorologie für zukunftsgerechte Gesetzgebung. Das alles, wenn ich so sehe, in dieser Vielfalt, neben dem, dass es schon einen Schwerpunkt auf erneuerbare Energien hier hat und auf Menschenrechte, wenn ich das richtig sehe.
Nun, die erneuerbare Energien, also das Klima ist, wie ich am Anfang sagte, eben also das natürlich die größte Herausforderung. Ohne ein stabiles Klima gibt es kein gar nichts. Ohne denn, wenn die Erde nicht lebensfähig ist, dann gibt es natürlich auch keine Menschenrechte. Deswegen muss man das, ist das unser größtes Programm. Aber gleichzeitig ist natürlich klar, dass das alles irgendwie integriert ist. Und das ist natürlich das große Problem. Wenn Sie so einfach in Silos denken und nur sich nur um ein Problem kümmern, dann stoßen Sie bald an die Grenzen und merken, aha, wenn du nicht verstehst, wie also hier die Finanzwelt funktioniert auf der Welt, dann stehst du immer vor dem Problem, ich möchte ja das und das tun, aber es heißt, es ist zu teuer, es rentiert sich nicht. Muss man natürlich sagen, ja, was ist denn, wieso? Es kann doch nicht wahr sein, dass es nicht rentiert, zu versuchen, hier unsere Erde, unsere Zivilisation zu retten. Da muss doch irgendwas nicht stimmen. Und da müssen wir uns auch mit entsprechenden Finanzreformen beschäftigen. Dann sehen wir, dass der Klimawandel natürlich auch die Artenvielfalt bedroht. Deswegen haben wir natürlich Klima zum Artenvielfalt. Das hängt dann mit den Ozeanen, mit den Wäldern zusammen. Auf allen diesen Gebieten gibt es irgendwo schon gute gesetzliche Lösungen. Und wenn man die dann anderen Parlamentariern in anderen Ländern darüber informieren kann, denn die haben diese Informationen ja nicht, und denen die Kapazitäten gibt, diese umzusetzen, dann sind sie natürlich sehr dankbar. Aber es ist natürlich für uns immer sehr, sehr schwierig, dann auch Spenden zu bekommen, weil die meisten Spender, die wollen eben sagen, ja, sind sie eine Umweltorganisation oder sind sie eine Menschenrechtsorganisation oder sind sie das, Entwicklungsorganisation. Und wenn die dann sehen, dass wir alles sind, dann ist das natürlich schwer zu verstehen. Aber gleichzeitig helfen isolierte Lösungen nicht weiter. Weil die Welt eben nicht isoliert ist. In der Welt können Sie das, die Probleme nicht voneinander isolieren.
Ich würde Sie gern vielleicht auch ein wenig persönlicher fragen. Wenn man jetzt sowohl den Weltzukunftsrat als auch den alternativen Nobelpreis sich ansieht, da sind ja einerseits sehr unterschiedliche Initiativen, andererseits, da weht ein bestimmter Geist in beiden Initiativen, die einerseits klar die Ausrichtung auf gesellschaftliche Veränderung haben, auf das Setzen positiver Initiativen, aber da ist auch ein bestimmter Geist, der vor allem, würde ich sagen, mit Vorbildwirkung und mit der Eröffnung von positiven Potenzialen zu tun hat. Sehen Sie das richtig? Ist das sozusagen der Geist, der hinter diesen Initiativen steht? Und was motiviert Sie, gesellschaftliche Veränderung auf diese Art und Weise angehen zu wollen?
Naja, es gibt Probleme, und wenn es Lösungen gibt und man helfen kann, die zu verbreiten, dann sehe ich das schon als etwas sehr Praktisches und sehr Positives. Und sicherlich steckt da eine Weltanschauung dahinter, aber diese Weltanschauung ist eben auch sehr, sehr praxisbasiert, nicht? Wie ich vorher sagte, die Priorisierung der ökologischen Frage. Denn das ist eben die Schöpfung, ohne die es natürlich und die alles andere nicht funktioniert. Es gibt also keine, Sie können über Schulden können Sie verhandeln, aber mit schmelzenden Gletschern und mit sich ausbreitenden Wüsten können Sie nicht verhandeln. Deswegen eben die grundsätzliche ökologische Priorisierung.
Ja. Lassen Sie mich die Frage vielleicht noch auf eine andere Art und Weise stellen. Wenn man sich andere Initiativen anschaut, seien das Initiativen wie Greenpeace oder wenn man sich Bewegungen ansieht, wie die Occupy-Bewegungen, die vielleicht, könnte man sagen, ähnliche Ziele oder zumindest in Bereichen ähnliche Ziele verfolgen, sind die Methoden oder die Herangehensweise doch sehr unterschiedlich, die, ich würde sie so formulieren, doch einen Fokus auch auf Konfrontation, auf den Finger zeigen, wo das Problem ist. Nicht, dass das in sich eine falsche Strategie wäre, ich sage es einmal so, aber offensichtlich scheinen Sie einen anderen Schwerpunkt zu setzen. Und mich würde interessieren, wie Sie zu dieser anderen Schwerpunktsetzung kommen.
Gut, also erstens, weil ich keinen Grund sah, etwas zu tun, was schon andere tun, sondern ich habe immer gesagt, wieso ist das denn so wenig erfolgreich? Das muss man natürlich sehen. Es werden also Schlachten gewonnen, aber der Krieg wird nicht gewonnen. Ein Krieg gegen die Natur kann man natürlich auch nur verlieren. Aber wenn Sie sehen, was alles in den letzten 20 Jahren mit Umweltorganisationen und Regierungen alles gemacht wurde, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, und trotzdem steigen die CO2-Emissionen weiterhin. Und da stellt man natürlich fest, ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich habe immer gesagt, ich bin Generalist. Es gibt also viele Spezialisten, aber man muss auch natürlich auch Generalisten haben, die versuchen, den Überblick zu bekommen. Deswegen war ich ja Journalist, Geschäftsmann, habe ich in Organisationen der Zivilgesellschaft gearbeitet als Aktivist, aber ich war eben auch in der Politik, ich war ja Mitglied vom Europäischen Parlament. Und da sieht man natürlich auch, dass letztendlich die Politik die Rahmenbedingungen setzt, die Anreize setzt. Nicht? Wenn ich die falschen Gesetze habe, habe ich die falschen Anreize. Und da wurde mir klar, dass wir auch auf dem Gebiet arbeiten müssen. Und das ist natürlich für viele schon etwas sehr langweilig und man ist da nicht bereit, sich zu fokussieren und langfristig zu denken. Man glaubt, es reicht, wenn man irgendwie Bewusstsein schafft. Aber man diskutiert, warum was verändert werden muss, was verändert werden muss, wohin wir wollen. Aber das Größte, das Schwierigste, aber gleichzeitig das Effektivste ist natürlich das Wie. Wie komme ich dahin? Nicht? Wenn Sie sagen, Sie wollen das, dann sage ich, okay, und wenn Sie morgen die Macht hätten, was wäre Ihr erster Schritt? Und da gucken die Leute dann ganz manchmal etwas erstaunt. Das haben sie natürlich nicht nachgedacht. Und das ist eben das Problem, dass die Besitzstandware, die sind sehr gut darin. Die haben ihre Thinktanks, haben ihre Lobbyisten, die kämpfen um jeden Paragraphen in irgendeinem Gesetz, weil sie sehen, dass sie daraus Profit machen können, ne? Dass das ihre Privilegien schützt. Und wenn wir nun also unsere Zukunft schützen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir eben die Gesetze so formulieren, dass die richtigen Anreize gesetzt werden. Anreize auch für Märkte, Anreize für Menschen, Anreize für technologische Entwicklungen, nicht? Und das ist eben, wo viele Parlamentarier mir sagen, ja, wir haben nicht das Wissen, wir haben nicht die Kapazitäten. Ich sehe also eine Lücke zwischen existierenden Organisationen und Unternehmungen und eine sehr wichtige Lücke, wie ich sage, und der Weltzukunftsrat versucht eben diese Lücke zu füllen. Er konzentriert sich eben auf das Wie. Wie komme ich von hier bis dort?
Das ist spannend, weil eigentlich hätte ich das jetzt so verstanden, dass Sie sehr wohl auf Bewusstseinsentwicklung hier setzen und dass all diese positiven Beispiele, die Sie setzen, oder jetzt vom alternativen Nobelpreis her oder von der Arbeit des World Future Council, dass es hier um positive Zukunftsperspektiven als Bewusstseinsbildung geht. Sie sagen aber nein, der Schwerpunkt ist vielmehr, wie komme ich dahin? Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, der Schwerpunkt ist jetzt nicht, was ist die positive Utopie, die hier vielleicht auch angeschnitten werden muss, sondern es gibt zu wenig Menschen, die wirklich auch Antworten haben, wie hier nächste Schritte formuliert werden. Ist das der Schwerpunkt Ihrer Arbeit?
Ja, ich meine, wissen Sie, natürlich verändert sich das Bewusstsein sicher, wenn die Menschen erfahren von diesen positiven Beispielen, besonders bei jungen Menschen, die bekommen dadurch Hoffnung, und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber im Grunde ist es natürlich so, dass das Bewusstsein also schon viel weiter ist als die Politik, dass die Menschen unglaublich frustriert sind. Wenn Sie also Menschen fragen an allen Ländern der Welt, werden Sie feststellen, die allergrößte Mehrheit sagen, ja, wir haben einen gemeinsamen Wert, wir wollen unseren Kindern und zukünftigen Generationen eine Welt übergeben, im besseren Zustand, aber wenigstens aber auf keinen Fall einen im schlechten Zustand. Und Sie sehen, dass das Gegenteil um Sie herum passiert. Und da sage ich also, dass das Hauptproblem ist heute nicht das mangelnde Bewusstsein, sondern dass also Menschen sehr frustriert sind, weil ihr Bewusstsein ist schon viel weiter. Und sie verstehen nicht, warum das so schwierig sein soll, entsprechend zu handeln. Und da sehen wir eben, dass der Teufel steckt da wirklich im Detail, nicht? Dass, wie gesagt, das Handeln wird sehr beeinflusst von Regierungen, von nationalen Regierungen, von nationaler Gesetzgebung. Es wird ja manchmal so getan, als ob die Regierungen dies nicht machen, sondern das machen die Märkte ohne Regierung. Das ist natürlich Unsinn. Ich sage dann immer Geschäftsleute, die das erzählen, dann müssen sie doch also viel in Somalia investieren, denn in Somalia gibt es überhaupt keine Regierung. Und da gucken die natürlich immer ganz pikiert, das ist peinlich, weil ohne Regierung gibt es natürlich überhaupt keine Rahmenbedingungen, da gibt es nur Anarchie. Das heißt, wir brauchen also die gesetzlichen Rahmenbedingungen, denn die setzen die Anreize, wie ich eben sagte, nicht für Märkte, für Menschen, für technologische Entwicklung. Und da muss man natürlich aufpassen, dass das die richtigen Anreize sind. Nicht? Und so das Bewusstsein entsteht natürlich dann auch in diesem Prozess wächst das Bewusstsein weiter. Aber zurzeit ist das Hauptproblem nicht das mangelnde Bewusstsein, sondern eben die mangelnde Umsetzung von dem, was wir schon wissen, was uns schon bewusst ist.
Was würden Sie denn sagen, wenn Sie so auf Ihre Aktivitäten zurückblicken, sind Ihre größten Erfolge?
Nun, also wissen Sie, wenn der Weltzukunftsrat, wenn es gelingt, innerhalb von weniger als einem Jahr gegen den Willen der damaligen Regierung ein Gesetz einzuführen, also das Energieeinspeisgesetz in Großbritannien einzuführen, wenn dann die japanische Regierung kommt und uns bittet, sie zu helfen bei ihrer Energiegesetzreform, dann sehe ich natürlich, dass dieses Modell funktioniert. Und was der alternative Nobelpreis angeht, ich meine, der Preis hat Leben gerettet, der hat Menschen aus dem Gefängnis geholt, der hat die Rückkehr eines Diktators, die geplante Rückkehr eines Diktators verhindert, weil unser Preisträger dann das war in Paraguay, der war so bekannt und der hat dann verkündet, als der Diktator seine Rückkehr plante, wenn er seine Rückkehrpläne nicht aufgibt, würde er dafür sorgen, dass der Ex-Diktator im Gefängnis landet und der Ex-Diktator hat dann also beschlossen, nicht mehr zurückzukehren. Und das sind natürlich über die Jahre eine Reihe von Beispielen, was so ein verhältnismäßig kleiner Preis erreichen kann, was verhältnismäßig kleine Organisationen erreichen können, wenn man also genau aufpasst, dass man an dem irgendwie an der Schnittmenge ist, dass man genau dort ist, wo Lösungen nicht umgesetzt werden, weil da fehlt irgendetwas, es fehlt so ein Anstoß und wir geben eben diesen Anstoß durch den Preis, durch den Weltzukunftsrat. Vieles ist dann irgendwie schon da, aber es läuft eben nicht schnell genug. Und wir helfen dann also das zu pushen, indem wir dann auch so direkt mit Entscheidungsträgern, mit Parlamentariern arbeiten. Die Tatsache, dass der alternative Nobelpreis natürlich auch im schwedischen Parlament verliehen wird seit vielen Jahren, gibt dann natürlich einen Status in vielen Ländern, wo wir dann erleben, das war jetzt im Kongo vor ein paar Jahren, wo der Preisträger wirklich also bedroht war, befürchtet ist, also von der Regierung schikaniert zu werden, sah seine Freiheit bedroht, vielleicht auch sein Leben. Und nachdem er den Preis bekam, hat er plötzlich die Handynummer des persönlichen Assistenten des Präsidenten bekommen. Und der sagt dann, wenn irgendetwas ist, dann rufen Sie mich bitte an. Und in Guatemala war eine Frau, die sich einsetzt, um politische Morde aufzuklären, war ermordet worden. Ihre Schwester hat dann ihren Kampf weitergeführt. Und wir hörten auch, ihr Leben war bedroht. Und als sie dann den Preis bekam, kam sie und zurückkam, sagte ihr der Polizeichef dann, jetzt bist du aber untouchable, jetzt bist du unberührbar, jetzt bist du so bekannt, jetzt werden sie nicht wagen, dich umzubringen. Und zum Glück ist ihr Leben dann auch seitdem also sicher.
Das sind schon auch wenn es Einzelheiten sind, ist das einfach berührende Dinge, wo man sieht.
Es sind einige, ich könnte Ihnen dann noch viel mehr solche Geschichten erzählen. Also die Preisträger, wenn die zusammenkommen und wir sagen, nicht, was hat denn der Preis für euch bewirkt, dann sind das wirklich also erstaunliche Geschichten. Und wenn wir sehen, also wie ein Gesetz Leben verändern kann und Leben retten kann, und zwar sehr schnell, dann glaube ich, ist das ein viel effektiverer Einsatz als viele Hilfsprogramme und Großorganisationen, die immer Forderungen stellen. Nicht? Die Forderungen sind längst bekannt, aber eben die praktische Umsetzungsarbeit, da fehlt es dann oft an Ressourcen. Und das ist was wir tun.
Was ist Ihre Vision, wo der Weltzukunftsrat jetzt noch hingehen soll? Was für Projekte wollen Sie jetzt noch angehen, die Sie jetzt noch nicht hier bis jetzt realisiert haben, die sich jetzt auch mit der Arbeit, die Sie bereits geleistet haben, vielleicht jetzt angehen können. Gibt es da eine Vision, wo Sie sagen, das sind die nächsten Schritte, dort muss ich hingehen, das habe ich noch nicht gemacht?
Ja, das hängt natürlich sehr viel von der Finanzierung, von der Unterstützung ab. Es gibt viele Themen, die wir noch nicht aufgreifen konnten. Und wenn dann jemand kommt und sagt, also dieses Thema, das brennt mir so sehr, die Arbeit will ich unterstützen, dann würden wir das auch aufgreifen. Und wenn die Finanzierung nicht da ist, dann müssen wir da eben diese Arbeit einstellen. Sie ist dann also nicht verloren, weil wir haben einen globalen Politikaktionsplan, wie wir das nennen. Und er hat eine Website, wo diese ganzen besten Policies, die besten politischen Lösungen, die werden dann gesammelt. Und wir arbeiten dann mit der Interparlamentarischen Union, wo ja praktisch alle Parlamente der Welt vertreten sind, eng zusammen, damit also diese Informationen auch verbreitet werden. Wir wollen dann auch ein interaktives Internetportal schaffen, wo Parlamentarier dann sich unterhalten können, voneinander lernen können. Wie funktioniert denn das bei euch? Was waren dann die Erfahrungen? Was waren die Erfolge? Was waren die Misserfolge? Das sind so für mich also die nächsten Schritte, dafür zu sorgen, dass also Parlamentarier der weltweit auch in verschiedenen Sprachen erfahren, wo gibt es denn überall schon eine gute, funktionierende Lösung für das Problem, vor dem man steht. Beispiel, alle sagen, die fossilen Brennstoffe sollen nicht mehr subventioniert werden. Das sieht jeder ein, nicht politisch rechts oder politisch links. Aber wenn Sie sich dann ansehen, wie das aussieht, wenn Sie anfangen, solche Subventionen einfach zu streichen, das heißt natürlich dann, dass die Energiepreise dann steigen und dann haben bei armen Menschen, nicht Taxifahrer in Jordanien, die dann plötzlich sagten, jetzt sind die Benzinpreise gestiegen, weil die Subvention abgeschafft wurde, jetzt ist mein Einkommen um 2/3 gesunken. Da müssen Sie natürlich Übergangslösungen finden. Und daran arbeiten wir. Und ich glaube, da, wenn wir dann mehr Mittel hätten, könnte man das also noch viel schneller bewirken und umsetzen, auch in mehreren Ländern, in mehr Sprachen.
Lassen Sie mich noch als letzte Frage, nachdem wir jetzt auch ziemlich zum Ende unserer Zeit kommen,
ja,
fragen, wenn junge Leute an Sie herantreten und sagen, ich will initiativ werden, ich will was machen, aber nicht wissen, wo sie ihre Initiative, ihre Kraft, ihre Sehnsucht hingeben sollen. Was würden Sie diesen jungen Menschen sagen?
Ich sage immer, geh in die Politik. Also die nicht weltweit, nicht also als professionelle, nicht lebenslang, als professionelle Politiker. Aber man muss sich in das öffentlich-politische Leben reinwagen. Das wird ja heute oft so zynisch abgelehnt. Denn dort werden eben die Beschlüsse gefasst, die unsere Zukunft, die ihre Zukunft jetzt beeinflussen, bestimmen. Und im alten Griechenland, im alten Athen, hieß ja der politisch engagierte, im öffentlichen Leben engagierte Bürger, der wurde ein Politis genannt. Und der Bürger, der sich weigerte, sich politisch öffentlich zu engagieren, wurde ein Idiotis genannt. Und das heute ist natürlich genau umgekehrt. Heute sagen die Leute, man muss Idiot sein, um in die Politik zu gehen. Und das ist natürlich sehr gefährlich, denn so wird also die Politik von dem Besitzstand waren bestimmt. Dass man muss also verstehen, wie das funktioniert in Politik. Man muss also schon bereit sein, also öffentlich Stellung zu beziehen. Es hilft nichts, wenn man nur geht und klagt. Es hilft also nicht nur, wenn man sagt, oh, aber erst muss das Bewusstsein geweckt werden, erst muss die Welt verändert werden oder ich gehe dann in irgendeine Organisation. Ich muss also schon sehen, es gibt viele Umweltorganisationen, aber die Welt verändert sich nicht dadurch, dass man also, wie gut diese Organisationen auch sind, dass man nur Forderungen stellt. Man muss also tatsächlich auch sich praktisch um die Umsetzung kümmern und das erfordert den Einsatz der ganzen Person.
Und die Einwände, dass sich in der Politik eh nichts verändern lassen würde, weil in der Politik einfach die Kräfteverhältnisse so sind, dass sie eher den Menschen verändern, der sich einbringt, als dass der Mensch die Politik verändert, das würden sie nicht gelten lassen.
Ja, das ist ja eben, wenn so viele gute Menschen eben nicht in die Politik gehen, das sind natürlich die Kräfteverhältnisse so anders. Ich meine, wie sind denn die ganzen Revolutionen in Osteuropa dann vor 25 Jahren entstanden? Weil eben mehr Menschen in die Politik gingen, nicht als vorher, die vorher völlig unpolitisch waren. Und die haben gesagt, jetzt muss ich also Verantwortung übernehmen. Und zu sitzen und klagen, nicht, wenn man selbst also nicht bereit ist, sich zu engagieren, natürlich, also das sind die Kräfteverhältnisse eben sehr negativ, weil so viele gute Menschen eben auf diesen Glauben aufgesessen sind, dass man in der Politik nichts verändern kann. Wenn diese ganzen Menschen, die über die Politik klagen, in die Politik gehen würde, dann würden die Kräfteverhältnisse ganz anders aussehen.
Interessanterweise dass wir ihr auch Ihrem Aufruf sehr entgegenkommen. Ich weiß nicht, ob Sie die neueste Shell-Studie über die Jugendlichen in Deutschland zufällig gelesen haben, ist die junge Generation, also die Millennial-Generation, ganz erstaunlicherweise wird hier prognostiziert, dass hier sowohl eine radikale Zunahme an Optimismus als auch an politischem Engagement trotz der kritischen Weltsituation momentan wahrnehmbar ist. Das heißt, es scheint eine junge Generation zu geben, die genau das, was Sie hier ansprechen, auch anscheinend wollen.
Ja, natürlich, weil ich meine, Sie sind zwar optimistisch, aber andererseits sind Sie natürlich auch bewusst, dass also jetzt das wirklich ganz, ganz entscheidend ist. Wenn ich das nicht tue, dann können also die nächsten 5 bis 10 Jahre können also ganz, ganz entscheidend sein für uns, für die Zukunft der Menschheit, unserer Zivilisation. Wenn es uns nicht gelingt, zum Beispiel jetzt also den Klimawandel einzudämmen, dann werden sogenannte Tipping Points erreicht, dann kann es also auf 3 bis 4 plus 4 Grad geben und dann ist das nicht mehr umkehrbar. Das sagen jetzt immer mehr Naturwissenschaftler. Die Naturwissenschaftler sind ja erschrocken, die sind also über das, was passiert. Die Medien wagen das ja nur zum Teil zu berichten. Auf anderen Gebieten übertreiben die Medien gerne. Wenn es um den Klimawandel geht, untertreiben die Medien, weil sie Angst haben, ihre Leser zu verschrecken. Kürzlich war in einer großen englischen Tageszeitung so ein wahrheitsgemäßer Bericht über die großen Umweltgefahren und am Ende des Artikels haben sie dann die Telefonnummer der Samariter reingeschaltet, wenn die Leute dabei erschrocken werden. Das heißt also, junge Menschen, die sich bewusst sind, die sagen sich natürlich, ich muss jetzt was ändern, denn sonst ist meine Zukunft und die meine Kinder gefährdet. Und dass sie dann also optimistisch sind, dass sie was bewirken können, das finde ich also natürlich sehr, 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 sehr erfreulich. Ich treffe natürlich auch Menschen, die sind vollkommen verzweifelt und die muss man dann eben ermutigen. Aber ich sage immer, wissen Sie, wenn Sie verzweifelt sind, das nützt dann auch nichts. Das ist ja nur so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Nicht? Wenn ich mich nicht engagiere, dann wird natürlich das kommen, wo ich mich befürchte. Und wenn ich mich engagiere, wer weiß denn, wer der entscheidende, nicht die entscheidende Person ist. Ich meine, das Engagement von einem, das bewirkt ja dann auch, dass andere sich engagieren und dann kann also sehr, sehr schnell können Veränderungen kommen. Das muss man sich sehen in der Geschichte. Wenn jetzt die Zeit reif ist, dann können auch die positiven Veränderungen sehr schnell kommen. Aber es gibt eben keine Garantie, dass das kommt, sondern das hängt eben von jedem Einzelnen ab, von das Engagement von jedem Einzelnen. Und dieses Engagement muss auch öffentlich-politisch sein. Das nützt nicht, dass ich da zu Hause sitze und nur auf dem Computer ein paar Knöpfe drücke. Nicht? Also so verändert man die Welt nicht. Damit kann man mobilisieren mit den Social Media, aber der persönliche Einsatz ist manchmal entscheidend.
Herr Höckskühl, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön.
Einen schönen guten Abend.
Ja, wünsche ich Ihnen auch. Danke, wiederhören.
Wiederhören.